Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker. Gabor Steingart ist noch in den Pfingstferien und ich freue mich jetzt, mit Ihnen gemeinsam in diese kurze Woche zu starten. Heute ist Dienstag, der 25. Mai. Der Skandal, der sich am Wochenende am Himmel von Weißrussland abgespielt hat, hätte auch einem Drehbuch für einen Politthriller entnommen werden können. Die Ryanair-Maschine Flug Nummer 4978 von Athen nach Vilnius wurde beim Überqueren des weißrussischen Luftraums durch einen aufsteigenden Kampfjet gezwungen, in Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands, zu landen. Die Regierung dort behauptete nämlich, dass gegen den Flug eine Bombendrohung der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas vorläge. Kaum war das Flugzeug gelandet, wurde allerdings nicht die vermeintliche Bombe gesucht, sondern der an Bord befindliche weißrussische Regimekritiker Roman Protasevich festgenommen. Eine Sitznachbarin berichtete, dass er sich nicht gewehrt habe. Er habe einfach zu den anderen Passagieren gesagt, dass ihm jetzt die Todesstrafe drohe. Denn Roman Protasevich gilt als persönlicher Feind des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Nach diesem Vorgehen ist die politische Empörung hierzulande und auf Seiten der EU natürlich groß. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel:
Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des Ryanair-Flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig. Das Gleiche gilt für seine Partnerin Sofia Sapega. Das werden wir fordern und gleichzeitig diskutieren, welche Maßnahmen gegen Belarusland wir unternehmen können und das als eine einheitliche europäische Reaktion.
Auch die Premierministerin von Litauen, Ingrida Šimonytė, findet scharfe Worte.
The airspace of Belarus is unsafe for everyone. The EU must take effective measures to protect all individuals. Together with the international partners, we will work to close the airspace of Belarus to international flights.
Ich habe über die Ereignisse mit Jakob Wöllenstein gesprochen. Er ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belarus, die seit 2007 im litauischen Exil in der dortigen Hauptstadt Vilnius arbeiten muss. Hallo, Herr Wöllenstein.
Hallo, Frau Speaker.
Welches Signal hat Lukaschenko damit an die Opposition gesendet?
Das Signal, dass er sie alle bekommt, egal wo sie sind. Selbst bei einem Binnenflug zwischen zwei EU- oder sogar zwei NATO-Ländern, was es ja gewesen ist, kann man sich nicht sicher fühlen, dass da seine Geheimdienste nicht die Leute alle kriegen werden. Und das Signal wird seit Wochen gesendet. Es gab richtig Ansagen vom Chef des KGB. Ähnlich wie Osama bin Laden werden auch diese, in Anführungszeichen, Terroristen gefunden. Also ein ganz klares Zeichen, es wird keine Gefangenen geben im Zweifelsfall und keine Verhandlungen, sondern absoluter Sieg des Regimes und alles andere ist inakzeptabel.
Jetzt wollen wir aber vielleicht einen Schritt zurückgehen. Wer ist Roman Protasevich?
Ja, Roman Protasevich ist ein Blogger und Aktivist, den Lukaschenko sicherlich persönlich als Feind versteht. Und das in dieser Verbindung gerade besonders spannend. Er ist ja der Co-Gründer zusammen mit Stepan Putilo von dem Telegram-Kanal Nechta oder einem Konglomerat aus Telegram- und Social-Media-Kanälen, das einerseits Nachrichtenportal ist, auch inzwischen über alle möglichen Dinge berichtet, nicht nur über Belarus, aber eben auch aktiver Akteur als Aktivist, letztes Jahr vor allem nach den Präsidentschaftswahlen und ja, so ein Rahmengeber für die Proteste. Die Proteste hatten ja keine klare Anführerstruktur, aber über diesen Kanal Nechta, der vom Exil aus in Warschau arbeitet und deswegen erreichbar gewesen ist die ganze Zeit. Über diesen Kanal kamen Anweisungen, kann man sagen, ja, oder zumindest Rahmendaten, wo die Proteste stattfinden, wo man sich versammelt, zu welchen Uhrzeiten und auch darüber hinaus richtig Pläne für zivilen Ungehorsam. Damit hat der Kanal einerseits eben da eine leitende Funktion gehabt für diese Proteste, andererseits aber eben auch Crowdsourcing mäßig Aufnahmen, Videos, Handykamerabilder von allen möglichen Leuten in Belarus gesammelt und dann wieder gepostet. Also war eine ganz wichtige Plattform.
Und jetzt ist Protasevich quasi aus dem Flugzeug entführt worden. Weiß man, wo er sich momentan aufhält oder wie es ihm geht?
Zu beidem gibt es keine belastbaren Informationen. Es muss davon ausgegangen werden, dass er im KGB-Gefängnis sitzt in Minsk. Von seiner Freundin, die ja auch verhaftet wurde, eine russische Staatsbürgerin, Sofia Sapieha, hören wir gerade oder lesen wir gerade, dass sie wohl in Akrestiner Straße im Gefängnis sitzt, also auch da zentral in Minsk. Da kam die Nachricht, dass das eben die russischen Behörden jetzt nun erfahren wollen, wie es ihr geht, weil es eben ihre Staatsbürgerin ist.
Es kursieren aber auch Spekulationen, dass Russland möglicherweise an dieser Aktion beteiligt gewesen sein könnte. Wie hat sich Russland bisher zu dem Vorfall geäußert?
Das ist spannend. In der Tat, diese Spekulation, ist Russland damit beteiligt gewesen? Es sind ja nicht nur diese beiden, also Raman und Sofia, nicht angekommen in Vilnius, sondern die Zahlen, die ich sehe, sind bis zu 4 Personen, die darüber hinaus nicht angekommen sind. Und das sind vor allem russische Staatsbürger. Was dafür spricht, wenn es ja ziemlich offensichtlich ein großer Coup von Geheimdiensten war, dass da die Russen mindestens mitbeteiligt gewesen sind. Auch, habe ich heute nochmal nachgeschaut, hat Belarus gar keine diplomatische Vertretung in Griechenland, wo der Flug ja losging, sodass da auch angenommen werden kann, da gab es Schützenhilfe von den Russen.
Gestern wurde diese erzwungene Landung und diese Festnahme oder Entführung von Protasevich diplomatisch scharf verurteilt und der weißrussische Botschafter in Deutschland wurde einbestellt, ebenfalls der auf EU-Ebene. Wie soll sich die EU jetzt verhalten? Sind Sanktionen der richtige Weg und kann das überhaupt funktionieren?
Ja, bei Sanktionen kommt man immer an die Grundfrage, was können Sanktionen überhaupt sein? Es ist ja auch ein Teil einfach von Verlegenheit, dass einfach der diplomatische Instrumentenkoffer nicht besonders groß ist, was man da an Optionen hat. Und wenn man jetzt die Hoffnung hegt, dass Sanktionen, zumal aus dem Westen, jetzt in Belarus das Regime zerbrechen, ich glaube, das ist von vornherein übertrieben, weil ja da mindestens Russland sagt, das werden sie nicht zulassen.
Wie sehen Sie die Chancen, dass Roman Protasevich unbeschadet freikommt?
Die Frage ist, ist er überhaupt noch unbeschadet? Also mindestens psychologisch ist er, glaube ich, nach der jetzigen Situation schon sicherlich geschädigt.
Absolut.
Die Geschichte erinnert ja so ein bisschen an die biblische Geschichte von Propheten Jona, der auf dem Schiff sitzt und dann schickt Gott den großen Sturm, weil er da drauf ist. Und selbst Protasevich soll ja gestern im Flugzeug noch gesagt haben, die wollen mich haben. Mhm. Und die ganze Aktion ist meinetwegen. Und jetzt, wenn man in diesem Bild bleibt, hat ihn der große Wal geschluckt und ob er da wieder rauskommt, ist die Frage. Also es drohen ihm nach dem jetzigen Stand eine Anklage wegen Massenunruhen und Organisationen von Massenunruhen. Das können bis zu 15 Jahre Haft sein. Gleichzeitig ist er auf der Terroristenliste geführt und für Terrorismus, sagte ich ja eben, dieser Vergleich, der gezogen wurde mit Osama bin Laden, da wird kurzer Prozess gemacht. Also wir hören bis heute Geschichten von Folter aus den Gefängnissen fast täglich. Am letzten Freitag ist erst ein politischer Gefangener gestorben, mit 50, wegen einem Herzschlag offenbar, aber eben in Gefangenschaft. Also das Ganze 15 Jahre steht im Raum, aber es kann auch noch schlimmer kommen.
Vielen Dank, Herr Wellenstein, für diese Einblicke. Wir bleiben dran. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Armin Laschet, Mr. Maß und Mitte und Kanzlerkandidat der Union, spricht mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker über Außenpolitik.
Und ich finde, das ist übrigens diese Staatsräson nicht nur so ein mündliches Bekenntnis. Das heißt dann auch, wenn Israel Ausrüstung aus Deutschland braucht, auch militärische Systeme aus Deutschland braucht, müssen die auch bereitgestellt werden. Da wundert mich die Unklarheit von Frau Baerbock.
Außerdem unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski spricht über einen Mann, der Touristen ins All bringen will und auch die Aktie hebt ab. Wir lernen etwas über die Sprachästhetik der Deutschen und wir applaudieren Kate Winslet. Die Schauspielerin legt auf etwas Wert, das es im Showgeschäft selten gibt, auf Authentizität.
Müsste, könnte, sollte, ist aber noch keine Politik. Man muss das Handwerkszeug einer Politik der Mitte beherrschen, die Fähigkeit zur Einigung.
Sagte Armin Laschet Ende Januar nach seiner Wahl zum neuen CDU-Chef. Mittlerweile ist er längst Kanzlerkandidat der Union. Das heißt, er muss blicken lassen, wofür er steht. Was genau ist eine Politik der Mitte? Und zwar nicht nur bezogen auf seine Partei, auf mögliche Koalitionen und auf Deutschland. Es geht auch um die große weltpolitische Bühne. Welche Gedanken hat ein potenzieller Bundeskanzler Armin Laschet zum Nahostkonflikt, zur neuen Administration in den USA und zur Europäischen Union. Das hat der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, mit Armin Laschet besprochen. Er hat den Ministerpräsidenten in Düsseldorf Ende letzter Woche besucht am Horionplatz 1. Dort steht die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen unweit des Landtags und der Rheinuferpromenade. Michael hat mit ihm über Außenpolitik gesprochen. Hier ein Ausschnitt aus dem Gespräch.
Schönen guten Tag, Herr Laschet.
Tag, Herr Bröker.
Herr Laschet, wir reden heute über Deutschlands Rolle in der Welt und die außenpolitischen großen Fragen. Ich würde gerne mal mit der Vision beginnen. Welche Rolle ist das eigentlich, die Deutschland in der Welt spielen kann? Es gibt die USA als den vermeintlichen Weltpolizisten. Es gibt angebliche Regionalmächte, die eine Rolle spielen könnten. Dann gibt es das Modell Schweiz. Wir halten uns einfach aus allem raus. Was ist eigentlich Ihr Modell für Deutschland in der Welt?
Deutschland hat sich lange Zeit während des Kalten Krieges gut eingerichtet, Teil des Bündnisses zu sein, aber nicht eine aktive außenpolitische Rolle einzunehmen. Und das hat sich nach 1990 verändert. Und ich denke, dass die Erwartung auch der europäischen Nachbarn, auch der Amerikaner und vieler anderer ist, dass wir eine stärkere Rolle einnehmen. Und dazu ist es wichtig, dass wir eine eigene, auch außenpolitische Strategie entwickeln, zusammen mit den europäischen Partnern. Und ich denke, das Ansehen Deutschlands ist so, dass viele auf diese Rolle Deutschlands warten.
Was heißt für Sie aktive Rolle, Herr Laschet? Ganz viele Politiker sagen, wir brauchen mehr Verantwortung. Und dann, wenn es konkret wird, hört es auf. Schauen wir uns mal als Beispiel den Nahostkonflikt an. Heiko Maas fährt dahin, sagt, wir brauchen eine Waffenruhe und das ist auch jetzt gut, dass es sie gibt. Und da ist kein israelischer Journalist, der diesen Termin mit Herrn Maas da betreut. Wir spielen da gar keine Rolle. Ist das nicht schlicht die Wahrheit? Sollten wir uns nicht auf Felder vielleicht auch irgendwie konzentrieren, wo Deutschland oder die Europäische Union eine echte Rolle spielen können?
Ja, man muss genau definieren, wo das ist. Im Ukraine-Konflikt hat Deutschland eine sehr aktive Rolle gespielt. Deutschland und Frankreich in dem Minsker Dialog und in den Folgeprozessen des Normandie-Formates war es die Ukraine und Russland und Deutschland und Frankreich. Das war ein sehr aktiver Part, wo auch viel bewegt worden ist. Der zweite Punkt, wo Deutschland eine aktive Rolle gespielt hat, ist in Libyen. Die Libyen-Konferenz in Berlin und die Bemühungen, die man hier vermittelnd einnehmen kann. Aber ich glaube, es gibt weitere Bereiche, wo wir mit Frankreich zusammen aktiv werden könnten. Im Nahostkonflikt sehe ich eher die Europäische Union als Akteur. Es gab einmal das Format, wo die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die USA und Russland gemeinsam
das Nahostquartett.
Das Nahostquartett, genau, am Friedensprozess mitwirkten. Da würde ich keine Sonderrolle Deutschlands sehen.
Sollte das Nahostquartett in der jetzigen Phase schon reaktiviert werden oder ist das eigentlich zu früh?
Es ist möglicherweise zu früh, weil eine neue Administration in den USA sich jetzt erst selbst finden muss. Für viele Jahre hat die USA ja gar keine Rolle mehr gespielt in diesem Nahostkonflikt. Und der neue Präsident richtet aber jetzt seine Außenpolitik wieder stärker auf diese Region aus. Und da sollte Europa seinen Beitrag leisten. Und das kann auch wieder im Quartett enden.
America is back. The Transatlantic Alliance is back. It comes down to this. The Transatlantic Alliance is a strong foundation. The strong foundation on which our collective security and our shared prosperity are built. The partnership between Europe and the United States, in my view, is and must remain the cornerstone of all that we hope to accomplish in the 21st century, just as we did in the 20th century.
Außenminister Blinken ist bereits auf dem Weg in den Nahen Osten. Der Präsident soll angeblich im Juni auch nach Europa kommen. Joe Biden, wissen Sie das?
Nein.
Haben Sie Drähte jetzt schon zur Administration? Planen Sie vor der Bundestagswahl ein Treffen?
Wir haben Drähte in die Administration, auch in das Team von Joe Biden. Aber die Vereinigten Staaten versuchen im Vorfeld einer Wahl selbst nicht Partei zu nehmen für einzelne Kandidaten.
Wenn Sie selbst im Wahlkampf sind, kommen Sie gerne, zum Beispiel Barack Obama.
Das ist wahr, aber Sie wollen nicht den Eindruck vermitteln, dass Sie in dem deutschen Wahlkampf Position beziehen. Ich habe diese Woche gesprochen mit dem Klimabeauftragten John Kerry, der aber auch die Vertreter der anderen Parteien getroffen hat.
John Kerry, so habe ich aus den Gesprächen übrigens in Berlin gehört. Es hatten ja einige mit ihm Gespräche, zu unter anderem auch 10 CEOs aus deutschen Industrieunternehmen. Er ist der Meinung, wenn wir Klimaschutz wirklich ernst nehmen, müssen wir eigentlich zurück zur Kernenergie, und das wird weltweit auch so laufen.
Ja, gut, die amerikanische Position ist da klar. Viele Länder sagen, was ihr euch in Deutschland vornehmt, ist extrem ambitioniert. Aus Kohle aussteigen, Stein- und Braunkohle, und aus der Kernenergie aussteigen und trotzdem die Ziele erreichen. Das macht kein Land auf der Welt, aber das ist der deutsche Weg, der jetzt vorgezeichnet ist, und den kann man auch nicht korrigieren. Was aber bemerkenswert ist, John Kerry macht das mit großem Engagement. Die gesamte amerikanische Wirtschaft und der Finanzmarkt, der in den USA ja immer sehr wichtig ist, ist voll auf das Klimathema eingestellt. Und alle Mechanismen, die Sie haben, wollen Sie in den Dienst des Klimaschutzes stellen.
Herr Laschet, Sie haben neulich einen Vorschlag aufgenommen, den auch andere schon mal aufgenommen haben, mit dem Nationalen Sicherheitsrat, den viele ja für eine neue auch Regierungsalternative in der Bundesregierung halten und auch für sinnvoll. Müsste man es nicht auch so machen beim Thema Klimaschutz? Es fällt mir nur gerade ein, weil John Kerry eine herausgehobene Rolle in der Administration hat. Müsste die Bundesregierung nicht auch eine Art Klimabeauftragter haben, der querdenken darf, interdisziplinär agieren kann?
Ich glaube, da die Klimapolitik nicht alleine in Deutschland gemacht wird, brauchen wir einen Klimabeauftragten der Europäischen Union. Aber es müsste eine Person geben, die von der gleichen Autorität und Unabhängigkeit wie John Kerry für Europa Klimaaußenpolitik machen.
Ich wollte aber zurück zum Nahostkonflikt, Herr Laschet, weil wir jetzt jeden Tag in den Zeitungen natürlich wieder lesen, die alte Rede von Angela Merkel in der Knesset und was sie denn wirklich heißt, wenn es konkret wird.
Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.
Was heißt das konkret in diesem Konflikt? Welche Initiative würde von Ihnen auskommen?
Also das Erste ist, jeder Konflikt ist anders. Der Nahostkonflikt ist seit der Gründung des Staates Israels am 14. Mai 1948 immer konfliktiv gewesen. Von der ersten Sekunde an war Israel im Kriegszustand mit seinen Nachbarn. Es gab immer wieder Angriffe auf Israel. Und es gab immer wieder auch Phasen des Friedensprozesses rund um Oslo, rund um Camp David und vieles andere mehr. Jetzt war aber die Lage eindeutig. Es waren terroristische Angriffe der Hamas, nicht der Palästinenser, nicht der palästinensischen Autonomiebehörde, nicht der arabischen Nachbarn, sondern ausschließlich von der Terrororganisation Hamas. Und ich finde, dann muss man das auch mal so benennen, ohne drei Abersätze und ohne an Defizite auch in Israel zu erinnern. Hier muss das Bekenntnis klar sein, es ist ein Angriff, der ist nicht akzeptabel, und die Hamas, die in der Europäischen Union verboten ist als Organisation, muss auch als solche benannt werden. Das war das, was jetzt gefordert ist. Die Angriffe abzuwehren, das schafft Israel alleine derzeit, da braucht es keine Unterstützung aus dem Ausland, aber dieses politische Bekenntnis muss da sein.
Herr Gabriel hat jüngst gesagt, man müsse mit der Hamas notfalls reden. Was halten Sie davon?
Die Frage ist, wer wo redet. Deutschland jedenfalls nicht. Deutschland ist jetzt nicht der Akteur, der mit der Hamas reden sollte. Ich glaube, der Gedanke, auf die Staaten einzuwirken, die die Hamas unterstützen, und dann auch mit ihr zu reden, ist richtig.
Also die Europäische Union könnte ein Mittler in einer Art Quartett sein, aber Deutschland ist schon klar auf der Seite Israels, verstehe ich Sie so?
Deutschland war immer das Land, das eher auf der Seite Israels war, das auf jeden Fall die Sicherheitsinteressen Israels stark vertreten hat. Und ich finde, das ist übrigens diese Staatsräson nicht nur so ein mündliches Bekenntnis. Das heißt dann auch, wenn Israel Ausrüstung aus Deutschland braucht, auch militärische Systeme aus Deutschland braucht, müssen die auch bereitgestellt werden. Da wundert mich die Unklarheit von Frau Baerbock. Denn Staatsräson ist ein so großes Wort, dem ja irgendetwas folgen muss.
Ja, ist Staatsräson dann eigentlich auch, dass ich den Antisemitismus auf den Straßen hier in Deutschland?
Das ist mein Teil, den ich versucht habe, immer einzubringen. Die Kanzlerin hat in der Knesset gesprochen von der Staatsräson, hat die außenpolitisch gemeint. Genau. Staatsräson heißt auch innenpolitisch antisemitische Demonstrationen, Vorgänge, Skandierung von antijüdischen Slogans auf den Straßen dürfen wir nicht dulden. Und das ist das, was wir jetzt gerade durchsetzen.
Welche außenpolitischen Projekte würde Armin Laschet in den ersten 100 Tagen als Kanzler anpacken? Wie würde er den schwierigen Umgang mit Russland handeln? Wo kritisiert er die Außenpolitikpläne der Grünen und von Annalena Baerbock? Das alles hören Sie in der ausführlichen Version als rund 30-minütiges Interview. Jetzt auf thepioneer.de.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da staunen die Anleger über einen berühmten Mann und dessen große Pläne. Die Rede ist von Richard Branson, dem Milliardär und Chef von Virgin Galactic. Die Hintergründe kennt unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Chelsea.
Virgin Galactic will Touristen in den Weltraum bringen, natürlich für sehr viel Geld. Jetzt ist die Aktie stark nach oben gegangen. Was ist da passiert, Sophie?
Genau, es ging nach oben wie eine Rakete für die Aktien des Raumfahrtunternehmens um 28% etwa. Und der Grund war gestern der erfolgreiche suborbitale Testflug. Und dieser Testflug vom vergangenen Wochenende bedeutet nun, dass sie sehr viel näher gerückt sind an ihr Ziel, nächstes Jahr das Geschäft wirklich aufzunehmen und tatsächlich Umsatz zu machen. Nachdem der Aktienkurs am 13. Mai ein Tief von 15 US-Dollar erreicht hatte, steht er inzwischen immerhin wieder bei 27. Das ist immer noch weit entfernt vom Allzeithoch von etwa 62 US-Dollar, aber die Aktie geht in die richtige Richtung.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Das ist offenbar für einen Großteil der Bevölkerung zu anstrengend, zu umständlich und vielleicht auch ein wenig erzwungen wirkt, unsere Sprache zu gendern, damit sich alle mitgenommen und niemand ausgeschlossen fühlt. 65% sind laut einer aktuellen Umfrage gegen eine geschlechtergerechte Sprache und wollen es zum Beispiel beim normalen Podcast-Hörer belassen und nicht Podcast-Hörende daraus machen oder gar das Gender-Sternchen oder das große Binnen-I mitsprechen, Podcast-HörerInnen. Die Ablehnung dagegen ist übrigens bei Männern und Frauen gleichermaßen groß. Und gerade sieht es danach aus, als könnte uns dieses Thema sogar im Wahlkampf wieder begegnen. Denn Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß forderte gestern im Spiegel nicht nur das Sprachgendern für staatliche Einrichtungen wie Behörden, Ministerien oder Universitäten verboten wird, sondern er will mit Blick auf die Bundestagswahl auch, dass die klare Haltung gegen geschlechtergerechte Sprache ins Regierungsprogramm der Union aufgenommen wird. Vielleicht verglüht das Gender-Sternchen im deutschen Sprachuniversum so schnell, wie es gekommen ist.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Kate Winslet so klar Stellung bezieht, was das Nachbearbeiten von Fotos angeht. Die Hollywood-Schauspielerin lässt sich vor jedem Fotoshooting vertraglich versichern, dass die Aufnahmen bei der Veröffentlichung nicht retuschiert werden. Keine Falte darf geglättet, das Gesicht nicht verschmälert und kein Hüftpolster per Photoshop entfernt werden. Kate Winslet will nämlich ein starkes Vorbild für jüngere Frauen sein. Sie selber hätte so jemanden gebraucht, der zu sogenannten Makeln steht, als sie als Jugendliche in der Schule für ihre Kurven gehänselt wurde. Sie sagt im Gespräch mit T-Online, ich habe 3 Kinder geboren. Warum soll ich anderen eine Perfektion vorgaukeln, die nicht existiert? Dazu passt ihre momentane Serienrolle in der gefeierten Serie Mare of Easttown. In der spielt sie eine Polizistin mit strähnigen Haaren und gänzlich ohne Make-up.
This expectation from people to be something I don't think I'm good enough to be.
They think you're a hero.
What do you do, Mayor?
I'm a detective.
A detective?
You don't have any bodies hidden under your porch, do you?
Kate Winslet steht für die ungeschminkte Wahrheit. In Zeiten der überperfekten Instagram-Models, des stetigen Vergleichens, ist diese Frau genau die Art von Vorbild, die wir alle brauchen. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful. We stars and we're beautiful. Oh, 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 oh. And you don't have to change a thing.
goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful. She's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Hope you see a little bit clearer the light that shines within.